was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live.
Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ich freue mich heute im Studio begrüßen zu dürfen Landesstatthalter Christoph Bitschi. Schönen guten Abend, danke für Ihren Besuch im Studio.
Grüß Gott.
Ja, Bitschi, es gibt natürlich in diesen wilden oder diesen schwierigen politischen Zeiten weltweit, aber natürlich auch bei uns im Bund und im Land ganz, ganz viele Themen. Da können wir jetzt einmal quer durch dieses ganze Gemüsebeet oder das ganze Potpourri an Themen gehen, aber wir fangen natürlich mit Ihrem Spezialgebiet an, mit dem Verkehr. Jetzt gibt es ein großes neues Projekt, das auf uns zukommt in Dornbirn. Der Messepark wird umgebaut, der IKEA startet in Bälde auch seine Umbauarbeiten. Das heißt, hier kommt ein wirklich neues, großes, eine Herausforderung auf den Individualverkehr zu. Da gab es ein Verfahren, wo man geprüft hat, ist das überhaupt machbar? Schafft man diese Verkehrsströme dort? Wenn man jetzt den Messepark oder den Messekreisverkehr kennt, wie er jetzt aussieht, dann stellt sich natürlich die Frage, wie kommt man zum Schluss, dass sich das ausgehen soll? Wie geht sich das alles aus?
Ja, zum einen sind wir sehr froh, dass im Standort Messepark hier mehrere hundert Millionen in den Standort Vorarlberg investiert werden. Gerade in wirtschaftlich so schwierigen Zeiten können wir uns als Landesregierung sehr glücklich schätzen, dass hier wirklich große Summen investiert wird, große Summen in den Standort Vorarlberg direkt. Es ist auch die Aufgabe dieser Landesregierung, die dazugehörige Infrastruktur zu schaffen. Wir haben den Kreisverkehr geprüft, sind zur Analyse gekommen, dass in den Spitzenjahren 2018, 2019 der Verkehr an dieser Stelle deutlich höher war, als er jetzt ist. Der Messepark selber unternimmt große Anstrengungen, also die Einfahrt zur Messepark-Tiefgarage wird ja in der Mitte des Kreisverkehrs stattfinden. Also da nimmt der Betreiber selber Geld in die Hand, um die Zufahrt zu regeln. Und unsere Analysen haben klar gezeigt, der Standort Messepark ist so möglich und wir haben darum auch grünes Licht gegeben.
Wie groß war der Protest aus der Nachbargemeinde aus Lustenau? Denn da gab es ja vor ein paar Jahren die Diskussion um die Ansiedelung und damals wurde dort natürlich gesagt, die ersticken eh schon, Stichwort S18 im Verkehr. Und jetzt sind wir noch mehr die Leidtragenden, weil jetzt kommen natürlich die Schweizer alle noch und fahren da auch noch zum IKEA hoch.
Also kann zugeben, bei mir selber war der Protest relativ gering. Natürlich hat es Stimmen aus Lustenau gegeben, die enttäuscht sind, dass der Messepark da jetzt so sich entwickelt. In Summe, wir haben es als Landessicht zu beurteilen und da sind wir sehr glücklich, dass diese mehreren hundert Millionen wirklich in den Standort investiert wird und auch ein Stück weit Entwicklung der Wertschöpfung bei uns stattfindet.
Dann bleiben wir gerade kurz in Lustenau, nämlich eben Stichwort S18. Da gab es in den vergangenen Jahren wieder ganz viele Diskussionen. Einmal war das Projekt so gut wie sicher, dann wurde es wieder eine neue Variante, dann gab es von der Bundesministerin dann auch wieder ganz eine neue Variante, die ins Spiel gebracht worden ist. In den letzten Monaten haben wir das Gefühl, da ist wieder ein bisschen sehr, sehr ruhig um das ganze Thema geworden. Liegt es jetzt daran, dass man jetzt vielleicht irgendwann doch tatsächlich zum Entschluss gekommen ist, dass ein Projekt, das sich über 50 Jahre zieht, es wird auch genau so bleiben in den Schubladen?
Also ich habe gelernt bei Verkehrsprojekten, wenn es ruhiger wird, dann wird gearbeitet. Kann ich sagen, der Bundesminister, obwohl der Bundesminister kein Freiheitlicher ist, leistet hier wirklich gute Arbeit. Man hat gespürt, die Vorgängerin, die Frau Gewessler, hat alles versucht, um dieses Projekt zu verhindern. Da wurden sogar irgendwelche Varianten in die Runde geworfen, wo behauptet wurde, das wurde mit der Schweiz abgestimmt. Die Schweizer haben davon gar nichts gewusst. Die S18 ist ein hervorragend geprüftes Projekt. Die Varianten wurden in auszähliger Form auch in diesen Projekttiefen sich angeschaut. Und darum bin ich froh, dass der neue Minister jetzt gemeinsam mit der S18 hier deutlich das Tempo erhöht hat und wir hier auch große Schritte weiterkommen.
Das heißt, bis wann kann sich die Öffentlichkeit einstellen? Wird es wieder einen neuen Vorschlag geben, der dann wieder zur Diskussion steht?
Also einen neuen Vorschlag wird es mit dieser Landesregierung mit Sicherheit nicht mehr geben. Ich habe an der Vorgänger-Landesregierung immer kritisiert, dass es keine gemeinsame Haltung zur S18 gab. Die ÖVP war eher dafür. Die Grünen haben das speziell aus der zweiten und dritten Reihe massiv bekämpft. Jetzt gibt es eine Landesregierung, die eine klare Positionierung hat, einen Bundesminister, der das Projekt absolut positiv sieht. Und darum bin ich guter Dinge, dass wir große Schritte weiterkommen.
Dann sind wir gespannt, was da als nächstes präsentiert werden wird. Bleiben wir noch ganz kurz in Lustenau, auch in Bezug auf die Vorgängerlandesregierung. Da gab es nämlich vor ein paar Wochen jetzt die Entscheidung, eine Radbrücke über den Rhein wird jetzt gebaut. Das ist ein Projekt gemeinsam mit der Schweiz. Auch das war nicht so ganz, wie soll ich sagen, da wurde auch viel drüber diskutiert. Da gab es auch viele Fragezeichen. Nanu, warum brauchen wir jetzt da diese Radbrücke? Warum wird die jetzt gebaut? Und warum geht das dann plötzlich am Ende so schnell, wenn man dann merkt, das war zumindest das, was kolportiert worden ist, jetzt müssen wir einfach machen, weil sonst sind die Fördergelder weg.
Es war ja so, dass wir dieses Projekt im letzten Jahr verschoben haben. Also zur Klarstellung, das Land Vorarlberg ist ja hier nur Fördergeber. Bauherren sind die Gemeinden Au und Lustenau. Im letzten Jahr war noch eine Fördersumme des Landes in der Höhe von über 4,5 Millionen in Diskussion. Man hat dann das Projekt gestoppt, weil die Bundesförderungen nicht klar waren. Es hat dann in der Zwischenzeit die Positionierung des Landes gegeben. Es muss zuerst klar sein, dass auch Bundesförderung fließt. Letztendlich ist jetzt der Förderanteil des Landes noch knapp über 1 Million. Also wir haben uns in Summe da jetzt 3 Millionen Euro gespart. Wenn man sich dieses Projekt anschaut, ist es natürlich ein Projekt, das ich von der Vorgängerregierung übernommen habe, das da auch mit Hochdruck weiter betrieben wurde. Letztendlich gab es jetzt von uns die Beurteilung, ist dieses Projekt förderfähig? Da sind wir zum Entschluss gekommen, ja, und darum wird das Projekt so jetzt auch umgesetzt.
Dann springen wir übers Ried hinüber. Wir haben im Unterland eine ganze Reihe an Verkehrsthemen und Sie merken schon, den Tunnelspind habe ich noch gar nicht angesprochen, aber da kommen wir auch noch dazu. Aber springen wir mal über das Ried rüber, nämlich zum Thema Stichwort Güterbahnhof natürlich, Situation Domben Nord bis Lauterach auf Teil 190. Da erleben wir hier in Schwarzach im Medienhaus, das ja jeden Tag hautnah, wenn wir ins Büro fahren oder wenn wir ins Geschäft fahren, was sich da tut. Auch da Situation, die sich jetzt doch schon etliche Monate hinzieht. Es gab dann die Ankündigung, da wird jetzt mit der Digitalisierung, der Abwicklung sich was verbessern. Aktuell ist die Situation tatsächlich, die ist, also sagen wir es mal so, wenn die Polizei dastehen würde und die Straßenverkehrsordnung exekutieren würde, dann hätte man da viele Zusatzeinnahmen für den Bund, denn es ist tatsächlich so, dass es mehr oder weniger tägliches Chaos ist.
Ja, als ich das Verkehrsressort übernommen habe, war die Zeitachse so, dass die Digitalisierung beim Zoll ungefähr 2028 umgesetzt werden kann. Jeden Tag um die 700 LKWs, die in Wahrheit Domben Nord befahren, um zur Verzollung auch zu kommen. Wir haben dann das Tempo zum Glück innerhalb deutlich erhöhen können. Da waren viele Abstimmungsgespräche zwischen Zoll und ASFINAG notwendig. Die Schwierigkeit dabei, die ASFINAG liegt im Verkehrsministerium, der Zoll beim Finanzministerium. Da gibt es ganz viel Abstimmungsbedarf. Hier großes Lob wirklich an die zuständigen Beamten, die ab und zu auch ordentlich eine auf den Deckel bekommen, wenn es um Verkehrssituationen geht. Da konnten wir das Tempo deutlich erhöhen und mein Versprechen, dass wir die Situation bei Domben Nord innerhalb des Jahres 2026 entlasten werden, das garantiere ich. Wir sind bei der Digitalisierung große Schritte weiter. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen das erste Zollamt in Diesis auch mit den Umbauarbeiten beginnen und bis Ende 2026 wird die Digitalisierung dann umgesetzt werden und dann werden noch wenige LKWs aufgrund dieser Situation nach Wolfurt fahren. Wir werden dann aber nicht untätig sein und warten, bis sich der Verkehr wieder erhöht. Denn Faktum ist schon, der Kreisverkehr Domben Nord zeigt die Stelle, wo die größte Talschaft, die größte Stadt und das größte Industriegebiet zusammenkommen. Wir möchten die Gelegenheit nutzen und dann den Kreisverkehr Domben Nord zu einer Hochleistungskreuzung auch umbauen, genau in dieser Zeit, in der wir die Entlastung auch spüren, um dann auch möglich zu machen, dass im Industriegebiet weitergebaut werden kann. Das wird ganz sportlich. Ich habe angekündigt, dass wir 2027 schon in die Umsetzung kommen und das werden wir auch schaffen.
Mhm. Ja, auch da sind wir natürlich gespannt, wie das weitergeht. Pläne gab es ja schon, Ideen hat man schon mal vorgestellt, wie dieser Kreisverkehr aussehen könnte.
Es war nicht ganz die KI-Lösung, weil sie auf ihrer Plattform herumgegeistert ist. Sie hat dazu geführt, dass es viele Anrufe bei mir im
Tatsächlich, Büro gab. Ja. Aber das ist doch schön, da gibt es Diskussionen drüber.
Ja, die Diskussionen konnten wir dann zum Glück gut abarbeiten.
Aber da ist ja auch noch ein weiteres Thema, nämlich der Vollanschluss ist ja dort auch ein Thema. Da hat der Landeshauptmann zuletzt auch nochmal deutlich den Standpunkt des Landes klargemacht, auch im Hinblick mit Blick nach Wien. Wie sieht es da aktuell aus? Ist das ein Thema, wo Sie optimistisch sind, dass auch das zu einer positiven Lösung kommt mit ASFINAG?
Hier hat leider auch die Vorgängerregierung mit Verkehrsministerin Gewessler viel Unheil angerichtet, weil 2019 waren die Planungen ja schon abgeschlossen. Man hätte damals in Umsetzung gehen können. Die Ministerin hat das dann alles blockiert, 5 Jahre lang. Dem neuen Minister haben wir sehr klar gemacht, dass der Anschluss Wolfurt-Lautracht für das Industriegebiet sehr wichtig ist und in Wahrheit auch harmoniert mit der Kreuzung Domben Nord. Der Minister hat das mitgenommen, der ASFINAG ist dieses Problem bewusst und hier setze ich große Hoffnungen in den Minister, dass wir hier weiterkommen, weil wir brauchen diesen Vollanschluss, denn nur so funktioniert in Wahrheit das Industriegebiet und nur so funktioniert auch die nächste Planung beim Güterterminal, wo ja die ÖBB plant, in den nächsten Jahren die Kapazität nochmal zu verdoppeln und darum ist dort der Kreis oder dieser Vollanschluss auch so unheimlich wichtig. Ursprünglich war ja versprochen, damals 2018, als der Güterterminal das letzte Mal ausgebaut wurde, dass parallel auch der Vollanschluss kommt. 6 Jahre später ist der Vollanschluss leider immer noch nicht da. Da sieht man schon, was grüne Politik alles auch anrichten kann.
Jetzt muss man natürlich sagen, dass gerade bei den Verkehrsprojekten im Land mit 6 Jahren sind wir noch relativ in der kurzen Zeit. Und da gibt es andere Projekte.
Gibt immer noch.
Stichwort auch das Thema natürlich der Tunnelspinne. Da sind wir jetzt, also Da gibt es das klare Bekenntnis, auch wenn der Widerstand zwar leiser wird, aber immer noch da ist. Aber das ist jetzt einfach Faktum, das kommt, das wird umgesetzt, das ist im Bau. Da gab es ja auch gerade eben die Segnungsfeier, beziehungsweise den Durchstich.
Anschlag,
ja, natürlich.
Wäre schön.
So weit sind wir noch nicht, ja. Da reden wir vom Projekt, je nachdem, wie es dann am Ende sein wird, jenseits der 360, 370, 380 Millionen, muss man halt eben sehen. Wir wissen, wie die Teuerung ist, aber das ist dann doch mit Abstand eines der größten Bauprojekte, das im Verkehrsinfrastrukturbereich das Land in den letzten Jahrzehnten umgesetzt hat. Warum ist es denn so, jetzt auch anhand dieses Projektes, oder ist anders gefragt, was müsste sich denn ändern, damit wir bei wichtigen, großen Entscheidungen nicht 30 Jahre auf eine Umsetzung warten? Ich habe gerade nachgesehen, ein Kollege Matthias Rauch hat 2012, 2013 nochmal über die Tunnelspinne den so einen Bericht gemacht mit den Fakten. Da waren wir noch bei 230 Millionen Euro Kosten. Das heißt also, es hat sich nicht ganz verdoppelt, aber doch fast zwei Drittel mehr Kosten jetzt verursacht. Steht sich da die Politik auch ein bisschen selber im Weg? Oder gibt es einfach diese Möglichkeiten des Einspruchs, ist ja etwas, was die FPÖ befürwortet, also direkte Demokratie, auch die Bürgerbeteiligung, aber ist es in solchen Fällen manchmal auch einfach zu viel?
Man muss sich bewusst sein, dass solch große Projekte immer zu Protesten führen werden. Man darf nicht die Annahme stellen, dass wir zukünftig solche Projekte wieder völlig ohne jede Diskussion umsetzen würden, wo ich dann schon ein Problem bekomme, wenn wie beim Stadttunnel das Projekt komplett durchjudiziert ist, ein UVP-Verfahren abgeschlossen ist, die Auflagen, Einspruchsrechte, alles möglich gemacht wurden. Dann gibt es das Go für den Stadttunnel, auch rechtlich, und trotzdem akzeptieren Gegner genau diese demokratischen Schritte dann nicht, dann bekomme ich auch als großer Demokrat ein großes Problem mit diesem Projekt. Ich habe überhaupt nichts gegen Einsprüche, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass wir beim Stadttunnel jeden Millimeter auch beobachtet werden. Das ist gut so, da setzen wir auch selber große Maßstäbe. Ich habe aber die letzten Jahre sehr massiv kritisiert, dass es dann Tunnelgegner gibt, die selber nicht einmal in Feldkirch wohnen, die mit irgendwelchen Fantasiezahlen um sich geistern. Es wurde beispielsweise behauptet, der Stadttunnel wird einmal 1 Milliarde Euro kosten. Auf die Nachfrage, wie man bitte auf diese Milliarde kommt, hat man wochenlang, monatelang gar nichts sagen können. Und dann hat man gesagt, ja, es hat Tunnelprojekte gegeben, die auch das Dreifache gekostet haben. Und darum kostet der Stadttunnel jetzt auch das Dreifache. Auch übrigens immer alles medial begleitet. Ich sage, wir werden bei Großprojekten auch die nächsten Jahre immer wieder Diskussionen haben. Es gibt einen Ansatzpunkt bei uns, dass UVP-Verfahren deutlich beschleunigt werden, jetzt nicht nur bei Verkehrsthemen, sondern vor allem auch, was erneuerbare Energie betrifft. Wir haben ein Großprojekt vor uns mit dem Lünersee-Kraftwerk 2, wo wir auch ahnen, dass ein UVP-Verfahren sehr lange dauern kann. Hier müssen wir Tempo reinbringen, denn Sie haben es richtig angesprochen, Verzögerungen bei Bauprojekten bedeuten immer auch, dass das Bauprojekt teurer wird. Und auch das muss den Gegnern bewusst sein, da wird immer fleißig kritisiert. Ganz am Schluss wird dann sogar noch kritisiert, dass der Stadttunnel teurer geworden ist. Der ist nicht aufgrund irgendwelcher komischen Umstände teurer geworden, sondern weil er auch verzögert worden ist. Und da gibt es im Land mittlerweile schon viel Unmut, wo man auch ganz klar sagt, man muss auch versuchen, diesen Tunnelgegnern mal klarzumachen, was ihre Arbeit denn bedeutet. Noch einmal, ich bin offen für jede Diskussion. Es muss aber klar sein, wenn eine Landesregierung mit 2/3 Mehrheit sagt, ja, wir bauen diesen Stadttunnel, dann ist das demokratisch legitimiert, der ist komplett durchjudiziert und das muss man dann irgendwann auch einmal akzeptieren. Und das Gefühl habe ich jetzt auch.
Wie optimistisch sind Sie denn, dass solche Lösungen tatsächlich auch langfristig wirklich eine spürbare Entlastung bringen? Ich bringe Ihnen das Beispiel jetzt auf der anderen Seite, der Tunnel, der Pfändertunnel. Den hat man zweirührig gemacht. Wir sehen jetzt, sobald es Ferienzeit ist, der Baustelle dazu kommt oder eben der Tunnel saniert werden muss oder gereinigt werden muss, erstickt der Raum, Großraum Hörbrands-Lochau-Bregenz tatsächlich da im Verkehr. Also das sind ja wirklich nicht einmal im Jahr, sondern es passiert tatsächlich regelmäßig, wenn man sich das mittlerweile ansieht. Ist es dann tatsächlich sinnvoll, noch mehr sozusagen Straßeninfrastruktur zu schaffen oder, um es jetzt mit Ihrer Vorgängerregierung, die waren natürlich sehr, sehr stark auch dahinter, mehr auf den öffentlichen Verkehr auch zu setzen und zu sagen, wir müssen einfach schauen, in Summe, am Ende des Tages können wir Straßen bauen, so wie wir wollen, aber wir müssen schauen, dass wir die Leute vom Individualverkehr wegbekommen.
Es gibt für mich kein Entweder-Oder, sondern sowohl als auch. Also es ist weiter notwendig, natürlich in den öffentlichen Verkehr zu investieren. Wir spüren auch da, dass wir mittlerweile an Kapazitätsgrenzen stoßen, vor allem was die Schieneninfrastruktur betrifft. Da muss man in den nächsten Jahren auch auf neue Kapitel setzen. Wir haben beispielsweise in den letzten Jahren Züge gekauft, die heute schon zu klein sind. Also wir müssen Richtung Doppelstockgarnituren gehen. Da werde ich auch mit aller Kraft dafür kämpfen, dass neue Züge nach Vorarlberg kommen, größere Züge nach Vorarlberg kommen. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass vor allem die Straßeninfrastruktur im unteren Rheinteil aus den 70er, 80er Jahren kommt. In der Zwischenzeit hat sich zum Glück der Wirtschaftsstandort Vorarlberg hervorragend entwickelt. Es gibt natürlich politische Kräfte, die sagen, wir müssen den Wirtschaftsstandort gesund schrumpfen. Auch eine Partei, die früher in der Landesregierung war, hat die Position immer wieder eingenommen. Ich glaube, wenn wir versuchen, die Wirtschaft gesund zu schrumpfen, dann passiert genau das, was in den letzten 2, 3 Jahren passiert ist. Der Wohlstand geht zurück, die Einnahmen gehen zurück. Ich gehöre zu jenen Vertretern, die sich klar dafür einsetzen, dass sich der Wirtschaftsstandort weiterentwickelt. Und so illusorisch dürfen wir nicht sein. Ja, wirtschaftliche Entwicklung bedeutet auch Güterverkehr. Da ist es unser großes Ziel, so viel wie möglich auf die Schiene zu verlagern. Aber solange wir ein Faktum haben, dass die Straßeninfrastruktur massiv überlastet ist und auch der öffentliche Verkehr bewegt sich natürlich auf dieser Straßeninfrastruktur, muss Straßeninfrastruktur ausgebaut werden. Und da werden wir mit Hochdruck die Projekte auch vorantreiben. Nur es ist immer wieder der gleiche Prozess. Einerseits wird kritisiert, dass ganz viel in Straßeninfrastruktur investiert wird. Wenn nicht investiert wird, wie am Beispiel der Brücken, oder zu wenig investiert wird, wird man wieder kritisiert, dass es zu viele Brücken gibt, die in schlechtem Zustand sind. Wenn man dann in diese Brücken investiert, wird kritisiert, da gibt es jetzt wieder ein Verkehrschaos, weil eingegriffen wird. Und da spießt sich dann die Kritik ein bisschen. Und darum haben wir einen sehr klaren Plan. Die Landesregierung hat eine Werterhaltungsstrategie, was Straßen- und Infrastrukturprojekte betrifft. Und wir werden laufend in diese Projekte auch investieren, weil wir sagen, es braucht sowohl eine funktionierende Straßeninfrastruktur als auch auf der anderen Seite natürlich ein funktionierendes ÖPNV-Netz.
Jetzt sind wir schon relativ weit in der Zeit. Eine Frage noch zu Ihrem Spezialgebiet im Verkehr, und dann möchte ich natürlich auch noch ein paar Fragen zur allgemeinen Situation in Vorarlberg auch stellen, auch in Ihrer Funktion als natürlich FPÖ-Parteiobmann und Mitglied dieser Landesregierung natürlich. Aber zum Thema Verkehr gab es natürlich in den letzten Tagen, nicht zuletzt aufgrund des Irankriegs, aufgrund des höheren Spritpreises, neuerlich die Diskussion Tempo 100 auf der A14. Jetzt haben Sie da schon ein klares Statement dazu abgegeben. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, wie ehrlich ist denn das, wenn man als Politiker heute noch sagt, und ich sage jetzt bewusst überspitzt, natürlich, wir haben keine Freifahrt für freie Bürger, so wie es in Deutschland, also das heißt die Tempo 130, aber dass die eingemeißelt sind, die FPÖ hat ja auch die Haltung vertreten, grundsätzlich in anderen Bundesländern sogar 140 zu erhöhen, also das heißt, dass man wirklich dort, hier noch dort, was möglich ist. Jetzt haben wir aber auch gehört, dass die ASFINAG jetzt beginnt mit dieser Verkehrsbeeinflussungsanlage, die auf der A14 errichtet werden soll oder errichtet wird jetzt. Das heißt, ist diese Diskussion nicht an sich müßig, weil wenn man den Verkehr sich jetzt jeden Tag ansieht, dann wird es wahrscheinlich, das wird am Ende des Tages das Ergebnis sein, nehme ich an, zumindest untertags relativ selten Zeiten geben, wo da 130 auf dieser Überkopftafel leuchtet.
Ich habe es in Summe nur relativ zynisch empfunden, wenn es Staatssekretäre gibt, die sagen, um Heizkosten zu sparen, soll man sich einen zusätzlichen Pullover anziehen, und wenn es einen Bundeskanzler gibt, der sagt, um Spritkosten zu sparen, soll man einfach weniger Sprit verbrauchen. Mit dieser Position können die Bürger aktuell relativ wenig anfangen. Wir haben da auf Bundesebene eine sehr klare Positionierung, wie wir die Spritpreise auf ein Niveau bringen, das auch für die Bürger vertretbar ist. Weg mit der CO2-Steuer, Halbierung mit der Mineralölsteuer. Das wären Schritte, die umsetzbar sind. Wenn Sie konkret die Situation auf der A14 ansprechen, dann gibt es zu den Tagesspitzen am Morgen und am Abend die Situation, dass wir mit einer Verkehrsbeeinflussungsanlage mehr Durchfluss auch ermöglichen. Es gibt auch den Vorschlag der Bahnenstreifenöffnung vor dem Pfändertunnel. Das sind Maßnahmen, die wir gemeinsam mit der ASFINAG auch besprechen. Und da bin ich auch guter Dinge, dass wir das die nächsten Monate auch finalisieren können.
Dann kommen wir nochmal zurück auf das Thema Bürokratisierung. Sie haben sich ja groß auch auf die Fahnen geschrieben, und das ist ja auch in der Landesregierung ein großes Thema gewesen, Bürokratieabbau. Haben wir vorher schon kurz gesprochen, bei den UVP-Verfahren Beschleunigung herbringen. Und das ist tatsächlich ein Punkt, der auch von Seiten der Wirtschaft als massiver Kritikpunkt kommt. Also man hat in den letzten Jahren selten auch mit so einer Vehemenz gehört, wie sich Wirtschaftsverbände und auch die Industrie zu Wort meldet. Gerade hier in Vorarlberg ist man das nicht gewohnt, dass es da so ein scharfer Gegenwind gegenspricht. Und da sind sie natürlich jetzt auch gefordert als Teil der Landesregierung, da wirklich auch zu liefern sozusagen. Jetzt ist die Landesregierung seit knapp 1,5 Jahren in Amt und Würden. Viel scheint sich bislang da nicht getan zu haben, oder zumindest ist nicht viel bei der Wirtschaft angekommen, denn wie gesagt, jüngst gab es da wieder einen großen Aufschrei.
Ich bin in Summe froh, dass auch medial wirklich angekommen ist, dass Bürokratie ein großes Problem ist. Ich kann mich im Wahlkampf erinnern, ein Kollege von Ihnen hat mir gefragt, was denn der Herr oder die Dame, die zuständig ist für Bürokratieabbau, denn den ganzen Tag macht. Und ich habe damals schon nahegelegt, dass der Herr oder die Dame mit Sicherheit überlastet sein wird. Also da hat man es eher noch ein bisschen ins Lächerliche gezogen als Wahlkampfgag. In der Zwischenzeit haben, glaube ich, alle die Position eingenommen, dass die Bürokratie, die sich die letzten Jahre schlicht und ergreifend entwickelt hat, zur Belastung geworden ist. war ja in meinem früheren Leben selbst Unternehmer, habe da wirklich tagtäglich gespürt, was Bürokratie bedeutet. Uns war es wichtig, dann diese Entbürokratisierungsstelle auch aufzubauen. Da wurden wir kritisiert, dass das Ganze viel zu lange gedauert hat. Wir wollten hier nicht einen Bauchfleck hinlegen, wie das auf Bundesebene passiert ist. Ich glaube, den zuständigen Staatssekretär für Entbürokratisierung und seine Performance kann man bewerten, wie man will. Gute Performance ist das keine. Wir haben jetzt eine tolle Stelle aufbauen können, haben in den letzten Wochen schon massiv mit der Arbeit begonnen. Es ist natürlich eine sehr detailspezifische Arbeit, weil es oft darum geht, und das haben wir die letzten Monate schon auch gemerkt, das eine ist die Bürokratie in der Umsetzung. Da kann man innerhalb der gültigen Gesetze sich natürlich noch entwickeln. Und auf der anderen Seite müssen wir darüber nachdenken, gewisse Kriterien, gewisse Richtlinien, gewisse Verordnungen braucht es die überhaupt noch in der Diskussion. Hier bin ich auch froh, dass wir gemeinsam mit dem Gemeindeverband, also gemeinsam mit den Gemeinden jetzt eine Plattform geschaffen haben, um gemeinsam auch zu positionieren, was alles entbürokratisiert werden kann. Das sind viele Detailschritte. Und da ist in den nächsten Monaten auch sehr viel möglich, weil wir wollen, dass am Standort Vorarlberg investiert wird. Wir haben aber schon gespürt, mit einer neuen Landesregierung kann man auch innerhalb der Gesetze, innerhalb der Verordnungen die Spielräume so ausnützen, dass Projekte möglich werden und Projekte eben nicht verhindert werden. Und da haben wir, und da bin ich völlig bei Ihnen, die nächsten Jahre noch viel zu tun, und ich mache auch kein Geheimnis daraus, dass mir das Ganze in den letzten Monaten viel zu langsam gegangen ist.
Das heißt, da wird noch viel Arbeit auf Sie zukommen, beziehungsweise auf die Landesregierung und auf den zuständigen Entbürokratisierungsexperten sozusagen.
Ja, wir haben wirklich zwei Top-Leute gefunden. Eine, die direkt aus der Verwaltung kommt, eine andere aus der Privatwirtschaft. Also wir haben beide Seiten hier mit eingebunden und sind in den letzten Wochen wirklich massiv im Austausch, wie hier auch die richtigen Schritte gesetzt werden können.
Und wie muss ich mir das konkret vorstellen? Jetzt vielleicht ganz kurz nur. Kommt man da mit einem konkreten Fallbeispiel, sagt sich, schau mal, und die Vorarlberger Nachrichten, die Kollegen von den Vorarlberger Nachrichten haben in den letzten Wochen ja ein paar so Fälle auch gebracht, wo sich einzelne Unternehmer oder einzelne Personen zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, schau mal, ich möchte das und das machen und das sind die Vorgaben, das ist ja Wahnsinn. Geht es genau so, dass man sich dann so einen Einzelfall auch mal herausnimmt, ansieht und sagt, so, und was können wir da machen?
Es geht darum, es kommen bei uns Projekte, es kommen Vorhaben auf den Tisch. Mein politischer Ansatz ist immer, wie können wir diese Projekte ermöglichen, was muss geändert werden, dass diese Projekte möglich werden. Es hat vielleicht andere politische Positionen die letzten Jahre gegeben, wo man alles unternommen hat, um Projekte zu verhindern. Wir haben hier grundsätzlich einen anderen Ansatz und dann geht es wirklich ans politische Entscheiden. Was kann zurückgenommen werden, in welche Richtung können wir uns entwickeln, um das so einfach wie möglich zu machen. Ich komme selber aus der Transportbranche, aus dem Erdbau. Wir wissen hier, viele Auflagen führen letztlich zur Bürokratie. Die führt dazu, dass wir in Vorarlberg deutlich höhere Rohstoffpreise haben als in Restösterreich. Das muss die Bevölkerung so auch erkennen, so auch spüren. Da muss was passieren. Da muss auch der politische Verantwortungsträger diese Entscheidung treffen und sagen, diese Bürokratie braucht so nicht. Und da haben wir die letzten Wochen schon einiges abbauen können. Aber wie gesagt, hier ist das Tempo mit Sicherheit noch zu gering.
Kommen wir noch auf das Thema Budget bzw. Einsparungen. Es war klar, man muss das Budget konsolidieren, das Geld wächst nicht auf den Bäumen. Es gab einen massiven, auch dieses Jahr wieder einen massiven Schuldenstand, der zu bewältigen ist. Jetzt ist die FPÖ aber ja angetreten, auch mit dem Versprechen, im Prinzip das Leben soll besser werden für die Vorarlberger. Sie sollen es merken, der einfache Vorarlberger soll das in ganz vielen Bereichen merken. Wenn man sich das jetzt so ansieht oder auch merkt, was da passiert ist, bei allem Verständnis natürlich für Konsolidierungsmaßnahmen, und man mit den Menschen draußen spricht, dann hat man momentan eher so das Gefühl, eigentlich wird momentan alles weggestrichen. Es werden Betreuungsangebote gekürzt, es werden Sozialleistungen gekürzt, es wird in der Medizin die Diskussion über die Zusammenlegung, das ist ja auch aus der Wohlfühlzone heraus ein bisschen das Thema, da wird mal was weggenommen oder es ist nicht mehr so nah bei der Versorgung. Sportförderung war ein Thema, die wurden gekürzt. Also in ganz, ganz vielen Bereichen wird momentan gespart. Kann man jetzt sagen, ist natürlich eine Entscheidung, wo spare ich wie viel und wo mache ich wie viel, aber gehen wir doch einmal schon einen Blick in die Zukunft. Worauf müssen sich denn die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger in den nächsten 2-3 Jahren noch einstellen? Das heißt, ist dieser Konsolidierungskurs jetzt mehr oder weniger so, dass man sagt, jetzt haben wir mal die Ausgaben angesehen, jetzt geht es dann auch mal einnahmenseitig zu prüfen, was wir machen, oder wie sieht es da aus?
Es gibt ja Kräfte auf Bundesebene, die alles vorbereiten, um neue Steuern auch einzuführen. Ich gehöre zu jenen Politikern, die sagen, wir haben kein Einnahmenproblem, wir haben ein massives Ausgabenproblem. Sie können sich meine Gefühlslage vorstellen, als ich während den Koalitionsverhandlungen zum ersten Mal das Budget 2025 gesehen habe, ein Budget mit geplanten 250, 280 Millionen an neuen Schulden. Ich komme aus einer Familie, wo ich gelernt habe, dass man prinzipiell nur das Geld ausgeben kann, das man auch einnimmt. In einer politisch sehr schwierigen Situation wie jetzt sollte man sogar kontraproduktiv, sondern man sollte massiv investieren. Uns fehlt das Geld aber, um massiv zu investieren. Und darum war es das große Ziel und da hat sich die Koalition sehr schnell darauf geeinigt, Ziel Nummer eins, dieses Budget wieder zu konsolidieren. Denn wenn Sie über zukünftige Generationen sprechen, dann ist es mir als junger Familienvater wichtig, auch ein Budget zu übergeben, das konsolidiert ist und das in guten Zeiten auch Geld eingespart wird. Es ist keine Schande, wenn man als Landesregierung auch positive Budgets und Rücklagen bildet. Das war in den letzten Monaten und Jahren sehr schwierig, in ein laufendes Budget einzugreifen. Das war mit Sicherheit eine Herkulesaufgabe. Wir spüren diese Trendwende jetzt aber massiv. Da wird es den ein oder anderen Schritt noch gehen. Wir haben 2025 kurzfristig eingespart, im Budget eingespart, haben jetzt einen Konsolidierungspfad auch mit einem externen Partner, wo wir uns auch Doppelstrukturen anschauen, wo wir uns anschauen, wo wirklich in der Struktur gespart werden kann, weil das sind die entscheidenden Schritte. Wir werden ja immer geteilt, auch kritisiert. Die einen, ich habe es jetzt die letzten Tage wieder gelesen, die sagen, da wird viel zu viel gespart. Die anderen sagen, da gibt es immer noch viel zu viel Förderungen. Also die Kritik ist sich nicht ganz einig und das ist meistens ein Zeichen, dass der politische Weg relativ richtig ist.
Klassischer Vorarlberger Weg ist ja auch immer zu sagen, das Ländle so als Vorzeigestandort, nicht nur was die Wirtschaft anbelangt und was die Menschen hier anbelangt, mit viel Selbstbewusstsein, aber eben auch der politische Weg. Das ist etwas, von dem ja auch Ihre Vorgänger und auch der Landeshauptmann und die ÖVP seit Jahrzehnten eigentlich immer dieses Siegel sozusagen vor sich hertragen. Wenn man sich das jetzt eben ab aktuell ansieht, hat das ein bisschen Kratzer bekommen, eben aufgrund der Tatsache, dass man sich eben nicht mehr alles leisten kann, dass eben nicht alles so gut funktioniert und vielleicht auch nicht besser funktioniert wie in anderen Bundesländern. Ist das auch so ein Teil der Aufgabe, dieses Vertrauen wieder zurückzugewinnen?
Also meine Gespräche die letzten Monate zeigen ganz klar, dass die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger großes Verständnis dafür haben und auch eine Sehnsucht danach haben, dass es wieder Budgetpolitik gibt, die klar auf Schiene ist. Mein Wahlkampfslogan war es, Vorarlberg wieder auf Kurs zu bringen. Budgetär war das eine relativ große Anstrengung und ich bin ganz offen, die budgetäre Schwierigkeit war auch deutlich größer, als das am Anfang sich auch abgezeichnet hat. Es ist die Sehnsucht da, budgetär wieder auf Kurs zu kommen. Auch Vorgänger-Landeshauptleute wie Herbert Sausgruber haben klar und deutlich gezeigt, dass man ein Budget im Griff haben muss. Das ist das große Ziel, dass das teilweise auch mit Einschnitten zu tun hat, ist ganz klar. Wir wollen aber spätestens im Jahr 2027 das Budget so im Griff bekommen, dass wir auch gezielte Investitionen wieder setzen können. Und dann haben wir sozusagen in dieser Legislaturperiode einerseits die budgetäre Situation in den Griff bekommen, andererseits auch wirtschaftlich dazu geschaut, dass sich dieses Land wieder entwickelt. Und dann können wir, glaube ich, auch positiv abschließen.
Mhm. Kommen wir noch zu einer letzten Frage. 2,5 Minuten haben wir noch. Dann haben wir tatsächlich noch schön alles durchbekommen. Das Thema Sicherheit natürlich ein großes Thema. Mit Ihrem Kollegen Daniel Allgäuer, Sie als Landesrat, auch in Ihrer Partei die Verantwortung dafür. Jetzt war es in den vergangenen Jahren ganz oft ein Vorarlberger Streitthema, was das Thema Postenschließungen bei der Polizei anbelangt, die Sicherheit lokal vor Ort. Und justament zu dem Zeitpunkt, in dem die FPÖ den Sicherheitslandesrat stellt, passieren dann plötzlich solche Zusammenlegungen und Schließungen, ganz sanft. Also da gab es relativ wenig Diskussionen, relativ wenig Aufschrei. Ich erinnere mich noch vor ein paar Jahren, also war das ein ganz anderes Thema. Da gab es empörte Aufschrei, auch aus Ihrer Partei natürlich, als man Lochau Hörbrands zum Beispiel zusammengelegt hat, also im Unterland diese Themen waren. Ist das aus Parteisicht, aus Ihrer Parteisicht eine gute Entscheidung, das so zu machen? Oder ist das eben was, wo man sagt, naja gut, erstens entscheidet es natürlich auch das Innenministerium mit, das ist ja keine Landesangelegenheit. Aber da sind wir natürlich auch quasi ein bisschen gebunden.
Leider haben die Personalengpässe der letzten Jahre dazu geführt, dass es in der Polizei einen massiven Personalnotstand gegeben hat. Ich kann mich als junger Landesrat erinnern, als ich das Thema zum ersten Mal auch in Landtagssitzungen diskutiert habe. Da wurde mir vorgeworfen, dass ich ein politischer, sicherheitspolitischer Amokfahrer bin, nur weil ich klar und deutlich aufgezeigt habe, dass die Pensionierungen deutlich höher sind als die Neueinstellungen. Die letzten Jahre leider wurde ja relativ viel in die Richtung bewegt, dass der Personalstand zurückgeht. Gewisse Entscheidungen jetzt auf Bundesebene gehen übrigens wieder genau in die gleiche Richtung. Es gibt jetzt ein neues Gehaltssystem auf Bundesebene, das mit Sicherheit dazu führen wird, dass nicht zusätzliche Polizisten in die Position kommen. Also in einer Situation, in der wir eh schon einen Personalnotstand haben, geht der Innenminister jetzt brachial in die andere Richtung und verschärft die Situation noch einmal dramatisch. Das führt bei uns leider dazu, dass wir zu wenig Polizistinnen und Polizisten haben. Darum sind wir gezwungen, diese Zusammenlegungen so auch quasi zu akzeptieren. Sie können sich vorstellen, dass ich das alles nicht gerne mache, aber wenn man zu wenig Polizisten hat, dann muss man notgedrungen in die Situation auch kommen. Wir wollen alles unternehmen, um jetzt auch diese Gehaltsreform, wenn man es überhaupt so nennen darf, auf Bundesebene zu verhindern. Ich glaube, der Innenminister hat bis jetzt nicht verstanden, was er da für einen Schaden anrichtet. In der Zwischenzeit müssen wir leider die Aktion oder die Situation so akzeptieren, wie sie ist. Mein großes Ziel ist, wieder deutlich mehr zur Polizei zu bekommen. In den letzten 2 Jahren hat sich auch gezeigt, dass die Kurse jetzt zum Glück wieder ganz voll sind. Noch einmal die Entwicklung jetzt auf Bundesebene, wo es dazu führen wird, dass mehrere hundert Euro weniger auch am Ende vom Monat bei den Polizisten bleibt, wird die Situation mit Sicherheit ganz in die andere Richtung wieder lenken.
Letzte abschließende Frage noch, ein Blick auch in den Bund bzw. über die Grenze hinaus. Es gab am Wochenende in Ungarn Wahlen. Da gab es jetzt einen Regierungswechsel und zwar einen sehr, sehr, sehr eindrücklichen, der hat weltweit für große Schlagzeilen gesorgt. Jetzt Sie als Bundesparteiobmann und auch Ihre Partei, eine Befreundete sozusagen, hat immer den Viktor Orban als Partner bezeichnet, als Vorbild auch ein bisschen gesehen, was die politische, das politische Handwerkszeug auch anbelangt. Jetzt fällt da einer der großen Verbündeten sozusagen im Bund weg. Ihr Bundesparteiobmann hat schon gesagt, er wird die Lehren daraus ziehen und man wird daraus lernen und das für Österreich umsetzen. Was sagen Sie zu diesem Wahlergebnis? Waren Sie überrascht?
Zum einen, ich sage es wieder ganz offen, gehöre ich zu jenen Politikern, die mit der Aufgabe im Land relativ eingespannt sind und mich nicht ganz so viel mit der Außenpolitik beschäftigt. Trotzdem, es haben ja selbsternannte Intellektuelle immer wieder gesagt, dass die Demokratie in Ungarn abgeschafft wurde. Jetzt hat es einen Regierungswechsel in Ungarn gegeben, also ein Zeichen, dass die Demokratie durchaus noch funktioniert in Ungarn. Und eine Position habe ich immer sehr offensiv eingenommen. Der Wähler hat immer recht. Die Entscheidung wurde jetzt getroffen. Ob der neue Ministerpräsident dann die Erwartungen von so mancher erfüllen wird, wird sich die nächsten Monate zeigen. Also ich sehe dem sehr entspannt entgegen.
Herr Landesstatthalter, bedanke mich für den Besuch im Studio, bedanke mich fürs Gespräch.
Danke.
Es bleibt spannend.
Mit Sicherheit.
Meine Damen und Herren, und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.